2. Wissenschaft DRS 2.
Placebos verschreiben, ja oder nein? Auf dem Monte Verita tagten internationale Fachleute für diese gar nicht so einfache Frage. In Sachen Kinderkriegen tickt nicht nur bei den Frauen die biologische Uhr. Auch Männer sind gut beraten, besser früher als später Kinder zu zeugen. Und sein Lächeln war überirdisch. Juri Gagarin, der erste Mensch im Weltall. Eine neue Biografie begibt sich auf die Spuren dieses Helden der Sowjetunion. Das sind die Themen dieser Sendung. Am Mikrofon Patrick Tschudin. Diese Woche trafen sich auf dem Monte Verita bei Ascona führende Forscher in Sachen Placebo-Effekt aus der ganzen Welt. Der Placebo-Effekt beschreibt die Tatsache, dass ein relevanter Teil der Wirkung medizinischer Therapien gar nicht auf einen konkreten Wirkstoff oder auf einen konkreten Eingriff zurückzuführen ist, sondern auf das medizinische Ritual und die Erwartungen, die dieses Ritual beim Patienten, der Patientin hervorruft. Das Paradebeispiel ist die Zuckerpille, die Schmerzen lindert, nur weil der Patient, die Patientin glaubt, ein Schmerzmittel bekommen zu haben. Nun haben an der Tagung auf dem Monte Verita einige Forscher gefordert, Placebos müssten im klinischen Alltag vermehrt eingesetzt werden, wenn ihre Wirkung schon so groß sei. Nein, das sei unethisch, widersprachen dem andere Forscher. Pascal Bieber, Sie sind für uns auf dem Monte Verita an der Tagung mit dem Titel «Jenseits des Placebos», organisiert vom Institut für biomedizinische Ethik der Universität Zürich. Warum diese Forderung nach mehr Placebos in der Arztpraxis?
Nun, eine Zuckerpille hat eben weniger Nebenwirkungen als ein Medikament. Sie nutzt die Selbstheilungskräfte des menschlichen Körpers und man muss sie quasi nur noch antippen und das ist natürlich vielversprechend.
Wer heilt, hat recht. Offenbar der Erfolg gibt recht. Was spricht dennoch dagegen vielleicht?
Das Problem ist, die Medizin hat in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, von ihrem Paternalismus wegzukommen, wegzukommen davon, also dass der Arzt schon weiß, was gut ist für seine Patienten und diese einfach seine Anweisungen zu befolgen haben. Gefordert wird heute, und das finde ich zu Recht auch, dass ein Patient, eine Patientin auf Augenhöhe über sämtliche Aspekte der Behandlung informiert wird.
Und das verträgt sich nicht mit dem Placebo-Effekt. Warum denn?
Nun, eine Zuckerpille enthält nun mal keinen medizinischen Wirkstoff, beispielsweise gegen Schmerzen. Also müsste das ein Arzt seinem Patienten konsequenterweise auch sagen. Sobald er dem Patienten etwas vormache, sei das unethisch, sagt zum Beispiel der Arzt und Ethiker Pekka Luihala von der Universität Helsinki.
If there's some deception in the context of giving these inert substances to the patient, I find it really controversial and unethical.
Denn sogar wenn eine Placebo-Behandlung erfolgreich verlaufe, so unterminiere sie das Vertrauen in den Arzt und in das gesamte medizinische System, sollte der Patient später einmal herausfinden, dass er nur eine Zuckerpille erhalten hatte.
If I lie to the patient and the patient later finds out that I've been lying, it's a disaster.
Man darf also den Patienten nicht anschwindeln als Arzt, findet Pekka Luihala. Dann kann man aber auch den Placebo-Effekt schlichtweg vergessen als Mittel zum Zweck, oder Pascal Bieber?
Nein, denn neueste Forschung zeigt eben, dass der Placebo-Effekt auch wirkt, wenn man den Patienten offen darüber informiert. Wenn man ihm zum Beispiel sagt, diese Zuckerpille hat zwar keinen Wirkstoff drin, aber wir wissen aus der Forschung, dass das Gehirn ähnlich darauf reagiert wie auf ein echtes Medikament und dass es vielen Menschen danach eben auch wirklich besser geht. Zudem ist die Zuckerpille ja nur der radikalste Fall eines Placebos. Der Placebo-Effekt, der umfasst viel mehr, sozusagen alles, was in der ärztlichen Behandlung psychologisch auch noch passiert, neben der eigentlichen Intervention, also eine empathische Kommunikation des Arztes, das Vermitteln von Hoffnung, eine vertrauenseinflößende Umgebung, eigentlich alles, was die Erwartung beim Patienten weckt, dass es besser wird.
Eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt ja tatsächlich auch, dass 2/3 der Schweizer Ärzte und Ärztinnen schon Placebo-Behandlungen verschrieben haben. Trotzdem scheint das Thema Placebo immer noch ein Tabuthema zu sein.
Ja, und zwar unter anderem eben, weil die Richtlinien von ärztlichen Fachgesellschaften in den meisten Ländern die Verwendung von Placebo verbieten. Auch der Placebo-Behandlungsbefürworter Pesach Lichtenberg, Psychiater an der Hebrew University in Jerusalem, sagte, eine Zuckerpille würde er nicht verschreiben und wenn doch, dann würde er sicher nicht am Radio zugeben, dass er sie verschreibt.
That is possibly against the law, so even if I did, I probably would not admit it over the radio.
Pesach Lichtenberg findet die Diskussion allerdings etwas scheinheilig, denn man wisse zum Beispiel, dass ein ganz erheblicher Teil der Wirkung von zum Beispiel Antidepressiva dem Placebo-Effekt zu verdanken sei. Und da komme es auch niemandem in den Sinn zu fordern, dass dies dem Patienten aktiv kommuniziert werde.
We never expect the doctor to say, oh, I'm giving you this antidepressant, it's going to help you because it also has a placebo effect, even though there is no doubt that that is true.
Argumente für und wider den Einsatz von Placebos also an der Tagung auf dem Monte Verita. Haben sich die Teilnehmenden denn irgend auf einen, sagen wir mal, einen gemeinsamen Nenner einigen können im Verlauf der Tagung, Pascal Bieber?
Nun, in einem wurden sie sich tatsächlich einig, es braucht mehr Forschung, die den Placebo-Effekt in seine Einzelteile zerlegt und auch prüft, wann er tatsächlich eintritt und wann nicht. Nur wenn in Studien nachgewiesen sei, dass der Placebo-Effekt eine Rolle spielen könnte, nur dann dürfe man ihn auch klinisch zum Einsatz bringen, forderte stellvertretend Pesach Lichtenberg.
Obviously, if someone has a broken bone, I'm not going to put on placebo cast, I'm going to give him a real cast.
Bei einem Knochenbruch sei definitiv kein Placebo-Gips angesagt, sondern eben ein echter. Aber es gibt auch ganz viele Leiden, wo der Placebo-Effekt eben doch wahre Wunder wirken kann.
Pascal Bieber vom Monte Verita bei Ascona, wo er für uns die Tagung «Jenseits des Placebos» verfolgte, organisiert vom Institut für biomedizinische Ethik der Universität Zürich. Wer gesunde Kinder haben will, sollte früh damit beginnen. Je älter die Eltern sind, desto eher leiden ihre Kinder an erblichen Krankheiten oder Behinderungen. Vor allem den Müttern ist das heute bewusst, weil sie ab etwa 35 ein höheres Risiko für Kinder mit Down-Syndrom haben. Doch auch das Alter der Väter beeinflusst die Gesundheit der Kinder. Das haben in letzter Zeit verschiedene Studien angedeutet. Bestätigt wird es nun durch die erste umfassende Untersuchung zur Frage, wie gesund die Babys von älteren Vätern und Müttern sind. Anita von Mont hat sie sich angeschaut.
Männer haben den Frauen eines voraus. Sie können viel länger Kinder in die Welt setzen. Bloß für die Kinder ist das kein Vorteil. Denn sie haben dann mehr Veränderungen in ihrem Erbgut, sogenannte Neumutationen, die Krankheiten auslösen können, wie Autismus oder Schizophrenie. Zu solchen Mutationen kommt es, weil die Männer ein Leben lang Spermien bilden. Mit der Zeit wird dieser Prozess fehleranfällig, besonders wenn ein Vater schon älter ist. Das haben nun isländische Forscher erstmals umfassend nachgewiesen. Und zwar, indem sie das Genom analysierten von 78 Elternpaaren und von ihren teils gesunden, teils an Schizophrenie und Autismus leidenden Kindern. Der Befund?
The most important observation we made is 97% of the variation is accounted for by the age of the father. So there's hardly anything in our population that affects the rate of new mutations except for the age of the father.
Kari Stefansson von der Universität Reykjavik und der Firma Decode Genetics sagt, die Mutationen im kindlichen Erbgut erklären sich überraschend deutlich mit dem Alter der Väter, nämlich zu 97%. Das Alter der Mütter dagegen habe praktisch keinen Einfluss. Der Grund? Anders als die Spermien müssen die weiblichen Eizellen nicht laufend neu gebildet werden. Sie sind schon im Fötus fertig angelegt und daher auch weniger anfällig für Veränderungen. Kari Stefansson plädiert daher für ein Umdenken.
Our focus, which traditionally has been on the age of the mother, should be shifted over to a focus on the age of the father. So you women are off the hook, we are on the hook.
In Zukunft seien die Väter stärker in der Pflicht, beim Kinderkriegen auf ihr Alter zu achten, findet der Genforscher aus Island. Die Mütter könnten sich getrost etwas zurücklehnen. Denn das Einzige, was sich bei den Müttern im Alter erhöht, ist das Risiko für Trisomien, Krankheiten also, die beim Kind zu körperlichen und geistigen Einschränkungen führen. Das sieht auch Anita Rauch so, Professorin für medizinische Genetik an der Universität Zürich.
Warum man bisher so auf das Alter der Mutter Wert gelegt hat, ist, weil man schon seit langem die Trisomien sehr einfach untersuchen kann.
Den Trisomien liegen denn auch keine Neumutationen von Genen zugrunde, sondern eine Chromosomenveränderung. Solche Veränderungen konnte man bisher einfacher feststellen als die ans Alter des Vaters gekoppelten Neumutationen. Doch das ändert sich nun.
Durch diese neuen Techniken, wo man einfach alle Erbanlagen auf einmal durchuntersuchen kann, wird uns das erst bewusst, was für eine große Rolle diese Neumutationen spielen.
Diese Neumutationen dürften künftig also noch viel zu reden geben. Denn sie können bei allen Erkrankungen mit einer genetischen Komponente vorkommen. Also zum Beispiel bei Autismus und Schizophrenie, aber auch bei Diabetes, Blindheit oder Formen von geistiger Behinderung. Diese Erkrankungen seien zusammengenommen viel zahlreicher als die Trisomien, sagt Anita Rauch. Und weil all diese Erkrankungen mit dem Alter des Vaters gekoppelt sind und nur die Trisomien mit dem Alter der Mutter, müsse man heute sagen,
das Alter des Vaters hat einen viel größeren Anteil.
Einen mehr als dreimal so großen Anteil am Kuchen aller erblich bedingten Krankheitsfälle hat das Alter des Vaters im Vergleich zum Alter der Mutter, schätzen Fachleute heute. Auch wenn die Väter also bis ins hohe Alter Kinder zeugen können, sie sollten das nicht tun, findet Kari Stefansson. Denn
for each year of age of the father, there are two additional mutations that occur.
Mit jedem zusätzlichen Lebensjahr produziert der Vater in seinen Spermien zwei zusätzliche neue Mutationen. Fürs Risiko, etwa ein Kind mit Schizophrenie zu zeugen, heiße das:
My guess is that the risk of a 20-year-old father is 0.5% and the risk of a 40-year-old father is 1%.
Ein 20-jähriger Vater riskiere zu 0.5% ein Kind mit Schizophrenie zu bekommen. Bei einem 40-jährigen Vater liege dieses Risiko schon bei 1%. Das mag nach wenig tönen und Genetikerin Anita Rauch betont denn auch:
Es ist ja auch so, dass die Wahrscheinlichkeit für ein gesundes Kind immer noch riesengroß ist, auch wenn jetzt der Vater 40 ist.
Dennoch, unerheblich ist das Risiko für ein krankes Kind auch nicht. Denn in der modernen Gesellschaft brauchen Ausbildung und Karriere immer mehr Zeit und die Familienplanung verschiebt sich nach hinten. Die Forscher aus Island weisen daher darauf hin, dass Krankheiten wie Autismus zunehmen könnten und schon heute wahrscheinlich zunehmen, weil die Väter älter werden.
Das Alter der Väter und dessen Bedeutung für ihre Kinder. Der Beitrag von Anita von Mont. Gleich geht's hier weiter mit dem legendären russischen Weltraumpionier Juri Gagarin. Zuerst aber weitere Neuigkeiten aus Wissenschaft und Forschung. Der Mars ist im Fokus der Öffentlichkeit wie seit langem nicht mehr. Das hat mit dem Forschungsroboter Curiosity zu tun, der am 6. August dort erfolgreich gelandet ist. Thomas Häusler.
Ja, und seither lässt uns die US-Raumfahrtagentur NASA in rührender Ausführlichkeit am Fortgang der Mission teilhaben. Als handle es sich bei Curiosity nicht um einen Roboter, sondern um ein frisch geschlüpftes Küken. So wissen wir etwa, dass es ihm zuweilen eisig kalt ist. Bis zu 91 Grad unter Null hat sein Thermometer bisher registriert. Trotzdem hat es Curiosity geschafft, seinen Roboterarm zum ersten Mal zu bewegen. Und am letzten Mittwoch folgten gar die ersten Schritte, der erste Mini-Ausflug auf seinen 6 Rädern. Genau 6 Meter hat der Roboter zurückgelegt, inklusive einer halben Pirouette. Und danach hat er stolz ein Foto seiner Rollspur im roten Marsand zur Erde geschickt.
Auch wenn die NASA also alle PR-Register zieht bei ihrer neuesten Mars-Mission, die gemeldeten Schritte haben schon auch einen ernsten Hintergrund.
Ja, das ist so. Der Forschungsroboter ist eine sehr komplexe Maschine und bevor sie auf Expeditionsreise gehen kann, müssen alle ihre Messgeräte und Werkzeuge gründlich getestet werden und die Ingenieure auf der Erde, die müssen erst auch mal das Steuern üben. Sind alle diese Tests und Übungen erfolgreich, dann wollen sie als erstes einen Platz etwa 400 Meter östlich vom Landeplatz anrollen und dort dann die ersten richtigen Experimente beginnen. Und später soll Curiosity sich gar an die Besteigung eines mehrere tausend Meter hohen Bergs machen.
Und während Curiosity also noch nicht mal richtig begonnen hat mit seiner Forschungsreise, hat die NASA bereits eine weitere Mission zum Mars angekündigt.
Ja, aber sie hat damit eher Enttäuschung ausgelöst. Also die für 2016 angekündigte InSight-Mission soll das Innere des roten Planeten genauer untersuchen. Man will etwa herausfinden, ob sein Kern, also der Kern des Mars, flüssig ist, wie jener der Erde das ist, oder eben eher fest. Kritiker reagieren aber nun etwas salopp ausgedrückt gelangweilt. Schon wieder der Mars, klagen sie. Viele hätten lieber eine Mission zu einem anderen Planeten gesehen oder zum Jupitermond Titan. Den hat die europäische Sonde Huygens 2005 besucht und sie hat dort eine faszinierend fremde Welt mit Seen aus flüssigem Methan gefunden, über die manche nun gern mehr herausfinden würden, statt schon wieder zum Mars zu reisen.
Das war kein Marsianer, sondern ein Gibbonaffe. Japanische Forscher haben Gibbons und ihre Rufe untersucht, um herauszufinden, wie nah ihr Stimmapparat am menschlichen ist.
Ja, und der Grund für das Interesse gründet in einer alten These, dass nämlich die menschliche Fähigkeit zu sprechen stark von anatomischen Besonderheiten abhängt, die nur der Mensch hat. Und um dies zu prüfen, haben die Forscher studiert, wie die Gibbons ihre Rufe produzieren.
Dazu haben sie die Affen in eine Kammer mit Helium in der Luft gesteckt.
Vielleicht haben sie das ja selbst mal als Kind probiert, mit Helium aus einem Ballon. Das Gas verändert den Frequenzbereich unseres Stimmapparats und darum klingt man dann ähnlich wie Donald Duck. Ein Gibbon unter Helium, der tönt so. Und der Vergleich der beiden Rufe, also mit und ohne Helium, und dann eine genaue Analyse dieser Rufe, das zeigte den Forschern, dass die Gibbons den von den Stimmlippen erzeugten Ton verändern, indem sie die Form des Mund-Rachenraums verändern. Und das ist eben genau so, wie wir Menschen das auch tun, um die unterschiedlichen Töne beim Sprechen hervorzubringen. Zusätzlich hat sich herausgestellt, dass die Gibbons sogar eine Technik besitzen, um ihre Rufe besonders laut zu machen, die auch menschliche Sopranistinnen anwenden. Die Sängerinnen brauchen das, um die Stimme weit über die Bühne hinaustragen zu lassen, und die Gibbons, um im Dickicht des Urwalds auch von weit her zu hören zu sein, für ihre Genossen.
Fast wie in der Oper. Und nun machen wir noch einen Sprung von den Gibbons im Urwald zu den Menschen im Großstadtdschungel. Dort lässt es sich kaum mehr leben ohne mobile Gadgets aller Art. Vom Handy über portable Spielkonsolen bis zum E-Book. Leidig ist nur, dass allzu oft die Batterie viel zu wenig lange durchhält.
Das aber könnte sich in einigen Jahren ändern, wenn Forscher des Georgia Institute of Technology in den USA ihre Erfindung zur Marktreife entwickeln könnten. Sie haben eine Batterie konstruiert, die nicht nur Strom speichert, sondern ihn auch gleich produzieren kann. Dazu haben sie eine herkömmliche Lithium-Ionen-Batterie mit einer sogenannten piezoelektrischen Membran ausgestattet. Diese Membran produziert eine elektrische Ladung, wenn sie gestaucht wird. Und diese Ladung wiederum lädt dann die Batterie auf.
Dass das praktisch funktioniert, haben die Forscher mit einem Prototypen gezeigt, den man sich unter die Schuhsohle schnallen kann. Und so im Gehen das Handy auflädt.
Ja, oder wenigstens fast. Also bisher ist die erzeugte Spannung fürs Aufladen eines Handy-Akkus noch zu klein. Aber dies werde man bald schaffen, tönt es optimistisch vom Georgia Tech.
Er brach als Mensch zu den Sternen auf und fiel als Held vom Himmel. Juri Gagarin, der erste Mann im All, ließ im April 1961 die ganze Welt Kopf stehen. Seine Erdumrundungen an Bord des sowjetischen Raumschiffs Vostok machten ihn zur Legende, dies und jenseits des Eisernen Vorhangs. Doch wer war Juri Gagarin wirklich? Dieser gelernte Gießer vom Land, der als 27-Jähriger während 108 Minuten um die Erde kreiste und wenige Jahre später mit einem Militärflieger tödlich verunfallte. Dieser Frage geht der amerikanische Historiker Andrew Jenks in der ersten, vor kurzem erschienenen, wissenschaftlichen Gagarin-Biografie nach. Katharina Boxler stellt uns das spannende Buch vor, seinen Autor und Juri Gagarin.
Es ist die Geschichte von einem, der nicht aufhörte zu lächeln. Und es ist die Geschichte von einem, der dies weder wollte noch durfte. Zu wertvoll war es, Juri Gagarins 1 Million Rubel Lächeln, das dem sowjetischen Regime ein menschliches Antlitz verlieh.
There was a humanistic element, and that humanistic element is embodied by that famous million ruble smile that he had.
Yuri Gagarin стал первым космонавтом планеты. 12.
Juri Gagarin war ein sowjetischer Sympathieträger, ein Held, der auch im Westen gern gesehen war. Gagarin war wohl der am meisten fotografierte Mensch der frühen 1960er Jahre. Eine gewinnende Persönlichkeit, mit der sich viele andere Berühmtheiten gern umgaben, sagt Historiker Andrew Jenks.
He was a hero, not only in the Soviet Union, but he was greeted enthusiastically by massive crowds throughout the world, including in Western Europe.
Эпоха полетов в космос. И имя Гагарина неразрывно связано с именем Королева.
Gagarin trifft Nehru, Gagarin trifft Castro, er schüttelt Hände mit Queen Elizabeth und dem Sexsymbol Gina Lollobrigida. Und Gagarin lächelt und lächelt und lächelt. In Gesichter und Kameras rund um den Globus. Doch wer war er wirklich, dieser Vorzeigesowjet? Was würde übrig bleiben, schälte man alle Schichten mythischer Verklärung und sozialistischer Propaganda von ihm ab. Die Angst, keinen Kern zu finden, habe viele Historiker abgeschreckt, auch ihn, sagt Gagarin-Biograf Andrew Jenks.
The figure of Gagarin has been so layered in mythology and in propaganda and lies that it's made it very daunting, I think, for many people to approach him. How do I write a biography about a person whose core, whose essence seems to be completely shrouded in all of this propaganda?
Wie viel Dichtung, wie viel Wahrheit steckt hinter der Legende des ersten Raumfahrers, an der noch heute geschrieben wird? Das zu klären, hat sich Sowjetexperte Andrew Jenks mit seiner Gagarin-Biografie vorgenommen. Kein leichtes Unterfangen, denn Gagarins Heldenstatus dürfe auch im heutigen Russland nicht angetastet werden und der Zugang zu Dokumenten und Erinnerungen sei entsprechend schwierig, sagt Andrew Jenks. Der US-amerikanische Historiker blieb beharrlich, ist abgetaucht in russische Archive, hat mit Zeitzeugen und Verwandten gesprochen und ist nach jahrelanger Recherche mit dieser simplen Antwort zurückgekommen. Der öffentliche Gagarin ist auch der private Gagarin.
His personality, his private personality is what you see. That's who he is.
Juri Gagarin zeigte sich so, wie er war. Seine Persönlichkeit stimmte perfekt überein mit dem Ideal eines lebensfrohen, zukunftsgläubigen und tatkräftigen Menschen, wie es das Sowjetsystem propagierte. Ein System, an das Gagarin glaubte. Kurz, Juri Gagarins Lächeln war echt.
I think he couldn't stop smiling, in one sense, because he had that kind of enthusiastic love of life. It was also part of his persona, that he was eternally optimistic, that came out of his faith in the system.
Gagarins Begeisterungsfähigkeit war von unermesslichem Wert für die sowjetische Propaganda.
Absolutely. And so it's in this ability to adapt to other people's expectations, to be able to break the air, the tension, during training.
Andrew Jenks Recherchen zeigen, wie sehr Juri Gagarins Fröhlichkeit und sein Charisma, seine Fähigkeit, die Erwartungen anderer zu erspüren, ihnen Ängste zu nehmen und ein gutes Gefühl zu geben, wie sehr diese Eigenschaften entscheidend waren für seine Wahl zum ersten Kosmonauten.
A comet that eases everyone's fears, right? That this is something that his commanders notice. And in the materials that I've looked at in doing research for the book, this is what's decisive in having him chosen as the first cosmonaut, in addition to the fact that he looked the part.
Zudem verfügte Gagarin über die sozialistisch perfekte Herkunft. Aufgewachsen auf einem Kollektivbauernbetrieb, das Arbeiten mit den Händen gewohnt, mit schneller Auffassungsgabe und bei allen beliebt, war er die erste Wahl.
He was born on a collective farm, so he was a purely socialist person. He came from the proper kind of social background. He could work with his hands. He was smart. He was quick on the uptake. And everyone liked him. In fact, I came across no evidence that there's a single person that didn't like this guy, which is astounding.
Natürlich habe er auch nach Smoking Guns gesucht in den Archiven. Nach Beweisen für die profaneren Seiten Gagarins, sagt Historiker Andrew Jenks. Und er habe sie gefunden, die Belege für Gagarins Alkoholeskapaden und seine Frauengeschichten.
When you go into the archives, right, you have the expectation you're going to find the smoking gun, right? The smoking gun, I suppose, are these titillating details about sexual escapades and drunkenness and all this kind of stuff.
Doch Bestätigungen der Verschwörungstheorien rund um Juri Gagarins frühen Tod habe er keine entdeckt. Kein Zerwürfnis mit Staatschef Leonid Brezhnev, keine Republikflucht, sondern ganz einfach ein Unfall sei der Grund für Juri Gagarins frühen Tod mit 34 Jahren gewesen.
It was an accident, pure and simple.
Technisches Versagen und falsche Angaben der Meteorologen waren der Grund für Gagarins tödlichen Absturz mit einem Trainingsflieger im März 1968. Doch über solche Probleme, zumal in einem militärisch sensiblen Bereich, durfte in der Sowjetunion nicht gesprochen werden. Man wählte das Schweigen.
So the solution was silence.
Andrew Jenks bereitet mit seiner Biografie über Juri Gagarin weit mehr auf als die Lebensgeschichte eines einzelnen Menschen. Der Amerikaner Jenks erklärt anhand von Gagarins Persönlichkeit, welche Werte die sowjetische Gesellschaft damals hochhielt, wie sehr sich die Menschen in der Tauphase nach Stalins Tod nach Aufbruch sehnten und nach Helden, die diesen wagten. Helden wie der 27-jährige Juri Gagarin, der mit einem simplen «Poiekale» oder «Los geht's» ins All aufbrach und die Welt aus den Angeln hob.
Der Kosmonaut, der nicht aufhören konnte zu lächeln. Sie hörten einen Beitrag von Katharina Boxler über Juri Gagarin und dessen Biograf Andrew Jenks. Das Buch von Andrew Jenks ist derzeit erst in englischer Sprache erhältlich. Den Link zum Titel finden Sie auf unserer Website wissenschaft.drs.ch. Soweit Wissenschaft DRS 2 für den Moment. Wir melden uns mit einer neuen Ausgabe zur selben Zeit auf demselben Kanal heute in einer Woche. Redaktion Thomas Häusler, am Mikrofon Patrick Tschudin.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.